Willkommen beim D76 Club, dem Tennis-Podcast für alle, die den weißen Sport lieben. Wenn du magst, was du hier hörst, dann schau doch mal in unserem Shop auf www.d76.club vorbei. Mit jedem Kauf unterstützt du nicht nur diesen Podcast, sondern auch unsere Mission, ehrliches Tennis-Storytelling auf den Platz zu bringen. Bis Ende Juli 2025 verlosen wir unter allen Bestellungen 3 Hotelgutscheine für jeweils eine Übernachtung in einem Hamburger Hotel. Also, zuschlagen, Gutes tun und mit ein bisschen Glück bald hanseatisch nächtigen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Pascal Geig, geboren in Wuppertal, wohnhaft in Hamburg. Herzlich willkommen, lieber Pascal.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hallo Tom.
Pascal, ich habe dich ja überfallen anhand eines LinkedIn-Postings, wo du sehr, sehr exemplarisch und gut dargestellt über Wimbledon etwas gepostet hast, und zwar über die wirtschaftliche Seite von Wimbledon. Da werden wir gleich drüber sprechen. Wir werden auch das Tennisabitur-Spezial gemeinsam machen. Also, liebe Hörer, ihr könnt mitraten. Ich habe so die Rückmeldung bekommen von einigen Hörern, dass sie sehr, sehr gerne die Fragen dann selber auch im Auto oder im Bett, wo sie auch immer sich befinden, dann beantworten. Du bist so in der Schublade Sport-Business-Experte. Klar, warst bei OMR beschäftigt, bist jetzt woanders beschäftigt. Vielleicht erzählst du den Hörern, die dich nicht kennen, wo du herkommst und was dich zu einem Tennisexperten macht.
Ja, du hast es ja schon verraten, ich komme aus Wuppertal ursprünglich und quasi bin ich auf dem Tennisplatz aufgewachsen, weil meine Mutter hat 2 Schwestern und eine passionierte Mutter gehabt, die Tennis geliebt haben, und da musste man die Wochenenden dann logischerweise auf den Tennisplätzen des Niederrheins verbringen. Es war für mich natürlich erstmal ein kleiner Kulturschock als junger Mensch, aber irgendwann hat man natürlich auch die gelben Filzbänder dann erstmal gegen Wände gekloppt und dann irgendwann auch über die Netze gebracht. Und hab's dann für mich immer wieder irgendwie so begleitend gehabt im Leben, dass ich Tennis gespielt habe. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil meines Lebens. Meine Schwester spielt heute noch aktiv Mädenspiele, meine Mutter macht es auch noch in der Ü60-Klasse und so. Also von daher ist es ein breites Thema. Tennis und Sport allgemein verfolgt mich aber auch schon immer seit der Kindheit, und ich beobachte es einfach extrem, wie sich der Sport immer mehr zum Geschäftszweig entwickelt. Und in meiner Tätigkeit bei OMR war ich ja hauptsächlich im Bereich der Aktien unterwegs und habe für den Podcast Ohne Aktien wird schwer als Redakteur gearbeitet. Man wird mich da auch öfters mal gehört haben. Und ich habe dort auch immer wieder Aktien behandelt, die sich mit Sport auseinandersetzen. Also viele wissen es nicht unbedingt, zum Beispiel die UFC, die große Kampfsportliga in den USA, die ist ja börsennotiert, die Formel 1 ist börsennotiert. Aber es gibt ja auch natürlich immer wieder so Sachen wie Nike, Adidas, und die müssen natürlich auch beobachtet werden und auch mal aus einer sportlichen Sicht eingeordnet werden. Ja, und auf meinem LinkedIn-Account habe ich dann immer mal wieder auch mal Geschichten abseits der Aktienwelt geteilt, gerade aus der Sportbusiness-Sicht. Und dabei ist mir schon immer wieder auch Wimbledon ins Auge gefallen, wo du jetzt letztendlich ja auch auf mich gestoßen bist. Und da muss man sagen, Wimbledon ist halt auch einfach ein toller Spezialfall, weil es ist das einzige Grand Slam auf dieser Welt, was jedes Jahr einen Finanzbericht bringt, und das ist natürlich toll für Leute, die sich immer wieder mit Sportbusiness beschäftigen und auch einfach mal verstehen wollen, wie funktioniert denn so ein Grand Slam überhaupt wirtschaftlich, und was macht Wimbledon nicht nur von der Perspektive aus, dass es das erste große Tennisturnier dieser Welt war, was macht es denn darüber hinaus noch so interessant? Und da gibt es, glaube ich, viele Punkte, wo wir drüber reden können.
Und ich sehe, du hast ein Wimbledon-Cappy auf. Parallel spielt hier Struffi gegen Alcaraz, während wir beide miteinander sprechen. Das heißt, es ist Freitag, der 4. Juli. Und ich bin kurz davor, erfreulicherweise nach London zu fliegen. Am Sonntag fliege ich hin. Montag habe ich Karten. Mal gucken, ob ich da Dienstag, Mittwoch auch noch irgendwie Karten ergattern kann. Vielleicht hast du auch noch Tipps zum Ende der Folge für den einen oder anderen, wie er an Karten kommen könnte. Ich habe mir überlegt, das hatten wir ja auch ganz kurz vorher schon besprochen, dass wir im Rahmen des Tennisabiturs dir ein paar Fragen stellen und uns anhand dieser Fragen dann so langhangeln und du vielleicht das ein oder andere Anekdötchen noch erzählst oder Meinung oder Hintergrundinfo. Und wenn du damit einverstanden bist, dann würde ich jetzt direkt die erste Frage an dich stellen. Ist nicht wie bei Wer wird Millionär, also du kannst nicht ausscheiden, Pascal. Alles ist gut und bis jetzt haben alle das Tennisabitur bestanden. Über 100 Folgen habe ich aufgenommen und noch nie ist einer durchgefallen. Einen hätten wir beinahe durchfallen lassen, aber dem haben wir dann gesagt, nee, war in Ordnung.
Ja, dann will ich immer mal in die Fußstapfen treten, aber nein, ich traue es mir zu und ich komme ja aus der Nummer hier jetzt nicht mehr raus.
Wunderbar. Also, wie viel Umsatz hat Wimbledon 2024 gemacht?
Das sind 409 Millionen Pfund. Ist eine Riesenstange Geld, würde ich sagen, für eine Sportveranstaltung. Natürlich könnten wir jetzt mit Superlativen um die Ecke kommen, wie die Weltmeisterschaft im Fußball oder den Super Bowl. Aber es ist natürlich, wenn man das mal beobachtet, 409 Millionen Pfund ist eine Riesennummer. Aber Forbes hat sehr deutlich mal gesagt, dass, jetzt gehe ich kurz auf Dollar, weil es der leichtere Kurs ist, dass etwa 100 Millionen Dollar Opportunitätskosten da stattfinden. Also dass Wimbledon ganz bewusst Geld liegen lässt auch. Obwohl
da
mehr
BWLer, drin ist. Opportunitätskosten, wir beide sind ja BWLer anscheinend. Ja. Die verschenken 100 Millionen in Anführungsstrichen, weil sie die nicht in Rechnung stellen, weil sie dezentes Marketing machen. Ist das so richtig wiedergegeben?
Das ist eigentlich so richtig wiedergegeben, genau. Also das dezente Marketing kann man ganz gut sagen. Ich glaube, wer jetzt Wimbledon einschaltet und gerade hoffentlich auch Lennart Struff unterstützt gegen Alcaraz, der wird sehen, dass er nur ganz, ganz dezent Sponsoren sieht. Also das beste Beispiel ist IBM auf der Anzeigetafel. Das ist fast gar nicht zu erkennen. Die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen treten in Ralph Lauren auf, was vielleicht das ja auch augenscheinlichste ist, wenn man sich ein bisschen mit Mode auskennt. Emirates ist ganz klein in der Ecke. Rolex findet auch immer nur ganz klein auf der Uhr statt. Und da ist natürlich total bemerkenswert, dass ein großes Event wie Wimbledon darauf verzichten kann, so prominente Werbeplätze halt nicht groß auszugestalten.
Aber die haben ja dennoch gewisse Einnahmen offensichtlich, und zwar 409 Millionen Pfund, die sich dann sicherlich aufsplitten in Sponsoring, Ticketing und ja, vielleicht noch sonstigen Erlösen. TV-Rechten, kann ich mir vorstellen, ist noch der dritte große Kuchen in der Regel ja bei großen Sportveranstaltungen.
Genau.
Wie hoch sind denn die Medien- und Sponsoring-Erlöse pro Jahr zusammen?
Also wenn man das in Prozent angibt, sind es wahrscheinlich etwa so 60%, also etwa 250 Millionen Pfund. Das weiß man leider nicht so ganz genau, weil das müssen sie nicht offen berichten. Mhm. Aber man kann sich das natürlich immer ein bisschen zusammenfügen. Den größten Batzen macht natürlich die Übertragungsrechte in England bzw. Großbritannien dann, weil das ist einfach der Kernmarkt von Wimbledon. Aber ESPN in den USA zieht da auch immer weiter hinterher. Und in Deutschland kennen wir es ja auch, Prime ist groß eingestiegen, weil es halt einfach als Chance wahrnimmt. Und ich glaube, es funktioniert auch sehr gut im zweiten Jahr jetzt. Also.
Kannst du die Summe schätzen für Amazon Prime, TV-Rechte Deutschland oder Dachregion wahrscheinlich?
Ja, leider nicht. Also das finde ich sehr schwer. Sehr schwer zu schätzen, aber ich würde schon sagen, dass es entweder ein hoher einstelliger Millionenbetrag ist oder ein ganz kleiner zweistelliger Millionenbetrag. Das ist mein Bauchgefühl einfach, dass das ungefähr das ist. Und das ist ja eigentlich eine gute Eintrittsbarriere, wenn man das mal mit dem Fußball vergleicht. Ne? Also es ist schon nicht schlecht.
Mhm. Wir alle wissen ja, ein Grand Slam Turnier dauert in der Regel 2 Wochen plus 2 Tage, wenn man Quali und so noch dazu rechnet, noch 1 Woche on top. Aber in der Regel wird ja eigentlich das Hauptfeld eher übertragen. So, wir erinnern uns, 409 Millionen Pfund. Umsatzrendite ist ja auch immer für uns BWLer eine relevante Größe. Wie hoch war denn der Gewinn vor Steuern?
Ja, also der operative Gewinn, würden wir jetzt sagen, das EBIT, wenn wir nochmal richtig in der BWL-Sprache unter sind, da sind wir so bei etwa 36 Millionen Pfund, also etwa 64 Millionen Euro. Und das ist schon eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe einfach mal geschaut, was gerne immer wieder auch an der Börse gemacht wird ja das sogenannte KGV gerechnet, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und wenn man das mal so zwischen 15 und 25 schätzt, könnte man das Turnier wahrscheinlich zwischen 960 Millionen Euro und 1,6 Milliarden Euro, also ich habe das in Euro gerechnet, könnte das etwa wert sein. Also das, was, wenn man das an der Börse hätte, was man dafür auf den Tisch legen müsste, um dann halt Wimbledon zu kaufen. Und wenn man überlegt, dass es fast 2 Milliarden wären für ein Tennisturnier, was 2 Wochen geht, schon nicht schlecht. Also wenn man es so rechnen würde wollen, finde ich das schon ganz spannend. Also um das,
Ist,
Entschuldigung,
ja,
dass ich
bitte.
nur um das, um den Gewinn halt mal ins Verhältnis zu setzen. Also finde ich ganz wichtig, dass man halt einfach sieht, wenn man den multiplizieren würde, was es halt bedeuten würde, so letztendlich, ne?
Ja, und die Umsatzrendite sind dann um und bei, also von mir jetzt gewürfelte 8%, wahrscheinlich sehr schlecht gewürfelt, 9% vielleicht.
Ja, genau.
Da kann ich überhaupt nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, eine FIFA-WM, ob die da einen höheren Gewinn macht, kann sein. Aber letztendlich müssen wir ja Benchmark machen mit Roland Garros, mit Paris,
Ja.
Melbourne und US Open, würde ich mal behaupten.
Genau,
Hast
ja.
du da irgendeine Umsatzzahl oder irgendeine Gewinnzahl oder ein Bauchgefühl, wie Wimbledon da steht in diesem Ranking?
Nein, nicht. Ich würde schätzen, dass die US Open als großes Vergleichspendant und auch dadurch, dass wir dann im angelsächsischen Raum einfach bleiben, in dem direkten angelsächsischen Raum, klar, Australien kann man dort auch einsiedeln, aber ich sage jetzt mal in den direkten angelsächsischen Raum und auch als Nachfolgeturnier. Die werden höhere Sponsorengelder haben, alleine weil dort auch JP Morgan zum Beispiel sehr groß drin ist und die ESPN wird aufgrund des größeren Marktes wahrscheinlich mehr für die Übertragungsrechte machen. Und ich schätze, dass es etwa so 20 bis 25% mehr sind. Und da sind wir halt eben auch dann bei den 100, 120 Millionen Dollar Opportunitätskosten, die Forbes ansetzt, da in etwa. Und da muss man auch zu sehen, Forbes hat das noch vor, ich sag mal 2017 rum, bei 60 bis 70 Millionen gesehen. Also das heißt, die lassen deutlich mehr mittlerweile liegen, auch in Wimbledon. Also es ist schon spannend.
Nun, warst du schon mehrfach in Wimbledon? Ich war zweimal in Wimbledon. Freunde von mir sind Member, glücklicherweise, weshalb ich auch irgendwie an Tickets gekommen bin, durfte da entsprechend dann auch schon mal spielen und einmal durch die Katakomben laufen, durch die Umkleidekabine. Also, wie soll ich das sagen? Es ist ja nicht so, dass die anti-kommerzmäßig unterwegs sind. Da sind wir uns ja beide einig, ne? Also, die
Nein, ganz
langen
und
ja
gar
auch
nicht.
ganz schön hin. Nur, sie vermarkten sich halt anders. Heißt, wenn sie jetzt die Bande da auf dem Center Court beispielsweise vermarkten würden, dann gäbe es sicherlich irgendeine Firma, die sagt, ich zahle da 10 Millionen für, you name it, was auch immer. Aber der Sturm der Entrüstung wäre wahrscheinlich auch groß, weil dann relativ viele sagen, das ist aber Fuidaibel, so haben wir euch nicht kennengelernt die letzten 100 Jahre. Und bleiben wir mal beim Beispiel, JP Morgan sagt, wir machen die Bande da hinten klar, in übergroßen Lettern, wie es sonst auch üblich ist, am besten noch mit blinkender Reklame, ein Sturm der Entrüstung würde doch passieren, oder?
Könnte ich mir gut vorstellen. England ist da ja auch sehr speziell, was das Thema angeht. Also, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ganz andere Gangart in der Tradition einfach ist. Und da sieht sich Wimbledon, glaube ich, in einer sehr starken Tennis-Tradition. Ich erinnere mich immer noch gut an einen Fall mit Jannik Sinner. Ist vielleicht vielen auch noch im Kopf gewesen, weil es gibt ja diese White Policy in Wimbledon, also das einfach, dass man komplett in Weiß spielen muss, was ja bei den anderen Grand Slams kein Thema mehr ist. Also da sieht ja jeder bunt aus auf dem Platz und das ist ja auch völlig okay. Gut für die ganzen Sportartikelhersteller, weil sie mal zeigen können, was sie so alles können. Aber um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, worauf ich hinaus will. Jannik Sinner ist mal mit einer Gucci-Tasche aufs Feld gekommen. Und das hat natürlich für extrem viel Aufsehen gesorgt und ist sehr viral gegangen. Und da konnte man da mal sehen, was das bedeutet. Und im Hintergrund, so heißt es zumindest, soll Jannik Sinner auch da einiges auf die Finger bekommen haben, weil halt Wimbledon das nicht so cool fand, dass da jemand halt eine Werbefläche gefunden hat, die noch nicht so ja, ich sag mal, klar war. Mittlerweile dürfen die Spieler auch andere Backs mit auf die Tasche, aufs Feld nehmen, weil sie erkannt haben, okay, das können wir jetzt nicht mehr verhindern. Mhm. Aber ich glaube, dass die strenger geworden sind. Dann kommt auch hinzu, wer mal auf dem Wimbledon Ground war, merkt auch diese besondere Atmosphäre einfach, ist mein Gefühl. Also ich war ja auch bei anderen Grand Slams in Amerika und in Frankreich. Australien fehlt mir persönlich noch. Und man merkt dort irgendwie eine andere Stimmung einfach von der Art her. Es liegt auch daran, da lässt Wimbledon natürlich auch Geld liegen, dass es sehr günstige Groundpässe gibt. Also es heißt, abgesehen, ich kann alle Plätze besuchen, ab Platz 3 bis 18, abgesehen von Court Number 1 und Wimbledon Center Court, ist natürlich dann auch entscheidend, dass das dann irgendwie so ein People's Game bleibt, dass die Leute sagen, ich will, wenn da 2 Wochen Wimbledon ist, einmal dahin. Schafften bedeutet auch, es sind über 500.000 Menschen im letzten Jahr dort gewesen. Und genau das kapitalisiert auch Wimbledon immer wieder. Also es ist total spannend, wenn man jetzt gerade die Social Media beobachtet. Die nehmen ihre eigenen Fans auf, wie sie auf dem Hill sitzen und dann sagen so, boah, guck mal, der ist 22 Jahre und spielt Wimbledon. Ich bin 19 Jahre und trinke hier gerade Pimp's Gin auf einem Hügel. Und machen sich da auch ein bisschen drüber lustig. Und das ist so dieser britische Humor. Und ich glaube, dass diese Gesamtmenge dort einfach nicht akzeptiert ist. Und dann kommt ja auch noch hinzu, man darf es einfach nicht vergessen, dass das ein wichtiges Event im Royal-Kalender ist und dieses Thema halt einfach dann auch klar ist, dass die ein sehr cleanes Marketing brauchen, damit die Royals auch weiterhin Interesse haben, zu diesem Turnier zu kommen und damit auch für Aufsehen zu sorgen. Wenn da Herzogin Kate dann vielleicht am Ende des Turniers oder auch Prinz William kommen, um den Pokal zu übergeben. Das ist natürlich, das darf man nicht unterschätzen, was das für ein Werbewert für Wimbledon ist. Mhm. Letztendlich aber auch aus dem Grund, dass es dann in der Hospitality einfach entscheidend ist. Und ich glaube, da kommen wir dann auch später drauf hinzu, warum das so ein wichtiger Faktor ist.
Mhm. Stimmt, das ist auch noch ein wichtiger Teil des Umsatzkuchens. Um das Ganze ein wenig abzurunden, Roy Box fällt mir spontan ein. Diese Woche, Thomas Tuchel stand da bereit. Da habe ich, musste ich offen gestanden, erst mal 10 Sekunden überlegen, was macht der denn da? Naja, bekannter Fuß. Ach ja, Englands Nationaltrainer, natürlich. Hatte ich irgendwie, weiß nicht, in dem Moment ein Blackout. Gesagt, ja klar, und Cliff Richard, wir erinnern uns, ich glaube, Anfang der 90er Jahre sang er aus der Royal Box irgendein Lied, als es regnete, auch ein legendärer Moment. Und ja, relativ viele bekannte Persönlichkeiten freuen sich auch ein Loch im Bauch, wenn sie da vor Ort sind. Also das merkt man, dass auch für die das dann wirklich etwas Besonderes ist. Und eine ganz wichtige Information aus meiner Sicht, wenn man mal auf das britische Tennis schaut, also zu Boris Becker Zeiten, da kommen wir ja auch noch später zu oder in einer anderen Folge, weil sich ja 40 Jahre Wimbledon-Sieg Boris Becker jetzt demnächst jährt. Am 7.85 hatte er ja erstmals Wimbledon gewonnen. Wenn man damals sich zurückerinnert, ich erinnere mich nur, dass es Jeremy Babes und John Lloyd irgendwie gab aus Großbritannien. Und jetzt haben wir ja relativ viele gute englische oder britische Tennisspieler, nicht nur bei den Herren, sondern auch bei den Damen mit Emma Raducanu, eine Superstar, auch top vermarktet global, die ja irgendwann mal einen Grand Slam gewonnen hat. Das ist aber ein anderes Thema, worauf ich hinaus will, ist Leute wie Jack Draper oder Cameron Norrie, die wirklich sehr, sehr attraktives Tennis spielen. Dan Evans ist leider auch ausgeschieden, jetzt gerade auf dem Center Court sogar gestern gespielt. Warum erzähle ich das? Weil Wimbledon die wichtigste Einnahmequelle ist für den britischen Tennisverband, LTA genannt. Mhm. Und weil ja viele in Deutschland auch ja, am Meckern sind, viele Fans, aber auch die Medien, und sagen, warum haben wir denn so wenig gute Spieler in den Top 100? Das ist immer so der Gradmesser, glaube ich. Wie viel Top 100 Spieler hat Deutschland dort präsent? Und wenn man sich dann die Zahl vor Augen führt, die du ja auch sicherlich kennst im Rahmen des Tennisabiturs, wie viel wurde denn durch Wimbledon 2024 an den britischen Tennisverband LTA ausgeschüttet?
Ja, fast, also wenn man es genau nimmt, mehr als der eigentliche Gewinn, also 49 Millionen Pfund. Und das ist schon bemerkenswert.
Das ist eine
Also das,
Hausnummer, ne?
ja, das ist eine extreme Hausnummer. Also gerade für ein Unternehmen, was er wirtschaftlich arbeiten muss. Da muss man aber dann, glaube ich, nochmal genauer auch in die Bilanzen gucken, weil der All England Tennis Club and Cricket Club, der wird wahrscheinlich auch noch Einnahmen machen und dann wird dadurch eine gesamte kumulierte Summe dadurch wahrscheinlich abgeführt werden. Habe ich jetzt selber auch noch nicht so nachvollziehen können, wieso das so hoch ist, aber es zeigt ja, dass offensichtlich auch Geld Jugend fördern kann und wie wichtig das für diese Verbände halt einfach ist. Also ich glaube, es kommt auch gerade eine französische Generation auf uns zu, die sich stärkt. Die Amerikaner werden sicherlich auch nicht ohne davon kommen. Also da haben wir auch immer wieder den einen oder anderen, der mittlerweile auch in den Halbfinals auftritt, wenn ich mit Fritz mal auch zum Beispiel daran denke. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, also diese Jugendförderung ins Auge zu fassen, um den Sport überhaupt auch noch eine Chance zu geben. Weil wir sind in einer Aufnahme, es geht ja um die Aufmerksamkeitsökonomie immer wieder. Und jemanden 5 Stunden an ein Tennisspiel zu binden, ist halt nur mit einer Faszination für einen Sport auch hinzubekommen. Und ich glaube, da wurde in der Pre-Social-Media-Zeit ein bisschen das verpennt, dass man sich sehr auf dem Ruf ausgeruht hat. Das habe ich auch selber in dem örtlichen Tennisclub erlebt, dass dann halt einfach nicht viel Nachwuchs nachgekommen ist. Und man natürlich auch diese After-Becker-Graf-Zeit halt irgendwie nicht geschafft hat, da so eine Transition reinzubekommen. Und das müssen wir uns halt dann auch einfach mal einen Schuh anziehen und neue Konzepte denken. Da müssen wir auch mal vielleicht in Richtung des italienischen Tennisverbandes gucken, die es ja auch hinkriegen, sehr große Spieler aufzubauen. Klar ist dort auch ein Masters in Rom, das haben wir in Deutschland nicht, aber ich glaube, wir sind in Deutschland auch kreativ genug, um eigene Konzepte zu machen und vielleicht auch verkrustete Strukturen wieder aufzubauen. Und also aufzubrechen, nicht aufzubauen. Und das ist, glaube ich, beispielhaft, wie die anderen Verbände es mittlerweile hinbekommen. Und du hast ganz viele Namen genannt, wo es vielleicht auch irgendwann zu dem großen Wurf kommen kann, der uns im Moment leider ja immer verwehrt wird, traurigerweise. Ich würde Sascha Zverev sehr wünschen, dass er es schafft, weil er hat es absolut verdient. Von daher, ja, ich hoffe einfach, dass wir da die Krusten aufbrechen können. Ist vielleicht aber auch mal ein schönes Thema für deinen Podcast, mal zu gucken, woran hapert es denn in der deutschen Jugendarbeit? Also ich glaube, es ist
Habe
nicht nur das
ich,
Geld.
ja, aber glaube mir, ich habe da mit vielen Gästen drüber gesprochen. Ich habe ja über 100 Folgen aufgenommen. Spontan erinnere ich mich an Claudia Kohde-Kilsch, mit der ich drüber gesprochen habe. Mit Klaus Hofsess habe ich drüber gesprochen in Marbella vor Ort. Maike Babel war Nummer 27 in der Welt, mit der auch eigentlich mit fast allen Ex-Profis, Ricky Osterthun, Tore Meinecke, Patrick Kühn. Der ein oder andere hat eben deutlicher Kritik geäußert und einige haben sich da sehr, sehr dezent dann auch geäußert. Und ja, Udo Riglewski. Also es gibt unglaublich viele Leute, die dann auch ja, da eine Meinung zu haben und die auch geäußert haben. Und ich challenge das natürlich auch immer wieder oder habe da auch selber einen Blick auf die Dinge und gucke mir natürlich auch genau oder versuche mir anzuschauen, was passiert an den Leistungsstützpunkten in Deutschland, wie viele Challenger-Turniere haben wir. Das ist ja auch ein Key in Italien gewesen, sicherlich, warum die ihre Nummer 100 bis 300 der Welt, die können fast durchgehend das ganze Jahr übertrieben gesagt in Italien Turniere spielen, haben so weniger Reisekosten und so natürlich auch einen höheren Impact dann,
Ja, klar.
was sich dann im Ranking widerspiegelt. Und deswegen hast du ja in den Top 200 meines Erachtens ja, weit über 20, um und bei 25 Italiener aktuell stehen und unglaublich viele Franzosen. Also da musst du dich auch als Tennis mal kritisch hinterfragen, finde ich, wenn du dir die Weltrangliste anschaust, das ist fast alles Zentraleuropa. Und wir werden später, ich habe eine ganz, ganz tolle Frage noch in der weiteren Folge dann, wo wir über Queens 85 und Wimbledon 85 sprechen werden. Das ist jetzt der Cliffhanger für die nächste Folge. Wie viele Amerikaner im Hauptfeld 1985 in Wimbledon waren?
Boah.
Ja, pass mal. Nein, 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 nicht gut, nicht
Nee,
Google,
nee,
nein,
nee, ich mach nichts. Ich habe nur meine Cola-Dose in der Hand.
danke.
Keine Werbung, keine
Ich
Werbung.
habe das Draw wirklich durchgezählt. Irre. Also eine unglaubliche Anzahl. Wir wissen beide, dass in den 80er Jahren die Amerikaner mit Connors, McEnroe, Quickstein und so weiter und so fort unglaublich gut waren. Aber dass so viele da im Hauptfeld waren, das hätte ich auch nicht gedacht. Das als kleiner Cliffhanger nur an der Seite.
Da möchte ich aber kurz was
Bitte.
sagen, bevor du cliffhängst. Ich glaube, dass ich nehme immer wieder auch gerne das amerikanische Sportsystem als Vorbild. Und man sieht, dass es, also weil dieses an die Schulen und Colleges angebundene Sportsystem funktioniert in vielen Fällen, gerade im Leistungssport, ja gar nicht mal so schlecht. Es gibt sicherlich Dinge, worüber wir uns sehr streiten können, aber man sieht im Tennis auch, dass es im Moment nicht so funktioniert, wie sich, glaube ich, die Amerikaner es auch gerne vorstellen würden. Und deswegen ist vielleicht da auch Europa gerade Mühe voraus, das weiß man nicht, kann man jetzt nicht immer genau verifizieren, aber es ist natürlich interessant. Ich möchte aber eine Sache noch zu den, also unserem Verband hier auch mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, es gibt auch ein strukturelles Problem einfach im Tennis, weil Tennis, gerade auch Spieler, bekommen halt ja eigentlich nur über Preisgelder die Chance, sich weiterzuentwickeln und gerade auch im oberen Segment schafft man es überhaupt erst richtig davon zu leben. Und das ist in anderen Sportarten sicherlich ja auch mittlerweile anders, gerade auch das Thema Antrittsgelder etc. Und ich glaube, wenn man da auch als junger Mensch die Chance hat, selbst in der Top 200 zu spielen und nicht sich jeden Tag darüber Gedanken machen zu müssen, wo kriege ich morgen mein Brot her und wie zahle ich den Zug zum nächsten Turnier und das nächste Hotel. Ich glaube, das würde viel helfen. Und da muss ich vielleicht auch eine Frage dir vorwegnehmen, weil man sieht es immer ganz gut. Der Sieger in Wimbledon kassiert 3 Millionen Pfund. Also das ist nicht mal 1% des Umsatzes für den wichtigsten Spieler des Turniers, der letztendlich ja den Content liefert, der über 2 Wochen verkauft wird. Und das muss man halt immer da mal ins Verhältnis sehen und sich hinterfragen, ist das richtig, dass diejenigen, die den Content bringen oder auch, also ich sage jetzt, spreche jetzt bewusst mal in dieser Sprache, den Content bringen, ob das wirklich dann auch die faire Bezahlung ist dafür, mit dem Aufwand, den man dafür auch betreiben muss. Weil Wimbledon fängt nicht erst ab dem ersten Match an, sondern viel, 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 viel früher. Und das sieht man und beobachtet man natürlich jetzt auch zu Genüge, Gott sei Dank durch Social Media, wie viel Aufwand es überhaupt ist, dort dann auch letztendlich zu stehen und zu gewinnen.
Eine Zahl, die ich jetzt nicht parat habe, aber vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Und das habe ich sogar auch im Rahmen einer Sonderfolge behandelt, als es um diese komische Klage ging. Ich kriege das jetzt nicht mehr alles komplett zusammen, aber ich erinnere mich, dass ein Kritikpunkt der Kläger gegen ATP, WTA, ITF war, dass prozentual, dass das, was du, glaube ich, auch sagst, der Anteil Preisgeld in Relation zum Umsatz geringer ist in Relation zu anderen Sportarten.
Das
Heißt,
ist richtig.
jetzt noch stark vereinfacht, die NBA schüttet meinetwegen, ich denke mir jetzt eine Zahl aus, 25% vom Umsatz an die Spieler aus. Und bei Tennis ist es, glaube ich, 12 bis 15% nur oder so.
Genau,
Ja.
das ist,
Und
also
das ist
NBA
der
ist ein
Kritikpunkt dann,
Spezialfall.
ne?
Ja, genau. Das ist genau der richtige Kritikpunkt. Du hast es nochmal sehr gut zusammengefasst. Ich weiß jetzt nicht mehr, auch die genauen Prozentzahlen müssten wir jetzt
Ja.
recherchieren. Habe ich jetzt auch nicht im Vorfeld parat gemacht.
Dafür gibt's
Aber
Google.
da, ja, genau. Kann jeder gerne auch nochmal googeln, wie es ist. Also die NBA ist auch nochmal ein Spezialfall. Die haben eine sehr, sehr starke Gewerkschaft und werden sehr gut beteiligt an dem, was da ist. Aber man muss halt auch immer die Frage stellen. Was sind halt die Hauptprotagonisten und ist das dann auch falsch, denen die richtig zu entlohnen? Also wenn da schon solche riesigen Summen durch die Gegend geschoben werden. Natürlich, das würde aber auch wiederum bedeuten, wenn wir jetzt davon sprechen, dass Wimbledon 35,9 Millionen Pfund Gewinn gemacht hat, 49 Millionen Pfund an den Tennisverband geschoben werden. Können wir uns jetzt drüber streiten, ne, ob das dann halt vielleicht auch wieder schlecht ist, ne? Also, weil das halt dann nicht in die Jugendarbeit fließen kann oder in die Entwicklung des Tennissports, ne? Also man muss halt immer das abwägen, aber ich glaube, dass weniger als 1% für den Sieger, also für den letztendlichen Gewinner, vom Umsatz für das, was er da leistet, ist schon ein starkes Stück. Und ich meine, der Sieg ist halt auch ein Glücksspiel im Endeffekt, weil damit kann man einfach nicht rechnen. Und wenn er dann halt 3 Millionen hat, hat der Spieler dann wiederum mehr Chancen beim nächsten Turnier vielleicht noch besser zu sein. Und ich glaube, ich hatte das mal sehr gut im Podcast von Philipp Westermeier im OMR-Podcast, als Andrea Petkovic dort war. Sie hat das sehr gut beschrieben. Sie war dazu gezwungen, Turniere zu gewinnen, damit sie das nächste Turnier spielen kann. Und das darf man halt einfach nicht unterschätzen, wie wichtig das ist für junge Spieler, das dann halt auch überhaupt zu schaffen, dass man dann diesen Traum des Profi-Tennisspielers weiterträumen darf.
Kleine Ergänzung dazu, weil Becker Petkovic, überragender Podcast, muss man ja wirklich sagen, den ich auch sehr, sehr gerne...
Aus dem Hause OMR.
Aus dem Hause OMR, den ich auch sehr, sehr gerne höre und verschlinge, wenn die da sich zu Wort melden. Die haben auch mal über die Frage philosophiert in irgendeiner der alten Folgen, wie viele sollen vom Tennis leben können? Wir beide wissen, mittlerweile auch aufgrund der gestiegenen Preisgelder für die Verlierer in der ersten Runde bei Grand Slam Turnieren, heißt, wenn du unter den ersten 100 der Welt bist und wenn du viermal in der ersten Runde verlierst bei den Grand Slams, hast du eigentlich ein gutes Income von 300.000 bis 400.000 pro Jahr. Eher ein Tick mehr, weil das jetzt echt erhöht wurde, was ja eine erfreuliche Entwicklung ist.
Absolut.
Wenn du dahin eierst irgendwo zu einem der vier Grand Slams und dich nicht verletzt, toi toi toi, und du bist im Hauptfeld, dass du sagst, eigentlich habe ich das Jahr durchfinanziert. Wir beide wissen, wenn sich einer verletzt, hätte, wäre, wenn, dann ne, sieht die Welt ganz anders aus. Halbes Jahr später. Ella Seidel, unerfreulicherweise leider umgeknickt, Hamburger Dern, die auf dem Wege der Besserung ist. Also an dieser Stelle nochmal auch von meiner Seite gute Besserung an Ella, die da unglücklich in Wimbledon umgeknickt ist. Naja, die hat jetzt erstmal ein paar Wochen Pause. Die kann Hamburg das Heimturnier nicht spielen jetzt. Die MSC Open, ob die bei den US Open dabei ist, sei mal dahingestellt. Da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Werden wir sehen. Aber das sind doch genau die Dinge, glaube ich, wo relativ viele Fans vergessen, dass, also wir BWLer, wir denken ja immer in Ertrag und Risiko, so ging es mir zumindest auch als Unternehmer, und das Risiko eines Leistungssportlers beziehungsweise jemanden, der davon lebt, ist enorm hoch aufgrund dieses Verletzungsrisikos.
Ja.
Plus, wenn du dann wirklich den Cut nicht schaffst, wie es beim Golf heißt, wenn du nicht ins Draw reinkommst, wenn du dann die Quali spielen musst, dann musst du wieder auf die Challenger-Tour. Und worauf ich hinaus wollte, Becker und Petkovic haben mal die Frage, die ich an dich jetzt weiterreiche, gestellt, naja, wie viele sollen denn von dem Sport leben können? Meine Antwort wäre jetzt 300 oder 400 auf der Welt. Ich würde das schon gut finden, wenn eine Nummer 220 der Welt nicht um seine Existenz zittern muss und sagt, jetzt gebe ich lieber Training, ich höre auf mit dem Profisport. Ich will die nicht falsch zitieren, aber die Antwort von Becker war tendenziell eher so, naja, irgendwo ist halt die Grenze erreicht, wo auch immer. Wie siehst du das?
Ja, man muss halt fragen, wie mächtig und groß ist halt stell dir die Frage erstmal bewusst anders. Also wie mächtig und groß ist denn der Tennissport an sich? Und jetzt gehen wir mal in den Vergleich wieder zum Fußball. 18 Mannschaften in der Bundesliga, a 23 Spieler im Kader, plus minus, weil Verletzungen haben wir dort auch, sind 414 Spieler, die Minimum sich von diesem Sport ernähren, überleben können. Selbst wenn sie jetzt keinen Millionenvertrag à la Thomas Müller oder Harry Kane haben.
Du siehst mich heftig nicken.
Ja, und da müssen wir halt dann die Frage stellen, du hast jetzt gerade von 200 bis 300 Menschen auf der ganzen Welt gesprochen. Auf der ganzen Welt. Wir sprechen gerade über ein Land in der Bundesliga. Und das muss man dann halt immer ins Verhältnis setzen, finde ich. Und wenn man jetzt, man kann das ja noch hochskalieren. In Spanien spielen 20 Mannschaften, A23 etc. Und dann haben wir ja schon eine Riesensumme an Profisportlern, die eine Sportart betreiben können, also ihrer Passion nachgehen können. Und dann denke ich mir, warum soll es denn überhaupt eine Grenze geben im Tennis? Also ich stelle das mal einfach auch so in den Raum, weil es wird dann halt, wenn wir den Cut bei 300 hätten und dann ist der mit dem 301. Der 301. muss sich dann erstmal in dieses Feld reinspielen und der ist dann wieder in Anführungsstrichen der Gelackmeierte. Ich weiß es nicht. Also finde ich schwer. Vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken, die Struktur aufzubrechen. Also Tour, Challenger, ob das eine richtige Durchlässigkeit hat, ob die sauber ist noch. Das muss man sich halt auch immer wieder hinterfragen. Gerade auch als Sportart in manchen Ländern Nummer 3, 4 dann als Tennis positioniert, in manchen vielleicht dann auf der 2. Man ist immer schwer abzuschätzen. Und gerade auch in dem Spannungsfeld gegenüber den großen weltweiten Sportarten wie Fußball, Basketball, American Football. Da muss man halt einfach immer mal wieder die Frage aufreißen, ob man da nicht gerade darüber auch die Durchlässigkeit erhöht. Und ja.
Ich habe eine ergänzende Information und versuche mal deinen Gedanken gleich weiter zu spinnen. Die ergänzende Information ist, und da habe ich echt mit den Ohren geschlackert, ich habe gehört, dass selbst in der 5. oder 6. Liga Fußballer davon leben können, in Hamburg und Umgebung. bei irgendwelchen Vereinen, ich nenne jetzt keine Namen, aber die ein Bruttogehalt im Monat bekommen, wo ich mich echt frage, wow, die man auch nicht mit hohen Zuschauerzahlen dort irgendwie rechtfertigen kann, sondern weil einfach ein Mäzen da sagt, ich mache die Taschen auf und keine Ahnung, den Fußballsport halt dort lokal da unterstütze. Es sei ihm gegönnt, aber so verdienen Leute wirklich ein paar tausend Euro und gehen in der fünften oder sechsten Liga kicken. Es sei ihm vom Herzen gegönnt, so ist es. Und eine Ergänzung in deine Richtung. Ich glaube, man muss dann schon auch die Anzahl der weltweit spielenden Tennisspieler in Relation setzen zu den weltweit spielenden Fußballspielern. Also ich bin jetzt mal... Ja. Oh, ich habe die Zahl irgendwann mal gehört, aber ich sage jetzt mal stark vereinfacht auch, 100 Millionen Menschen spielen Tennis auf dem Planeten und eine Milliarde Leute, weil es so schön zu rechnen ist, spielen Fußball eher mehr. Faktor 10. So, also ja. Aber wie man es dreht und wendet, wir beide wissen, dass eben auch eine 400, 800 und 900 der Welt und selbst Regionalliga-Tennis die Leute unglaublich Tennis spielen. Und wenn man sich mit dem mal tiefer gehen unterhält, die sind permanent wirklich am Struggeln. Gönne ich mir das? Leiste ich mir das? Ich habe auch genug Leute hier zu Gast gehabt, die sich da dann auch teilweise mir mitgeteilt haben, pass auf, Geld ist nicht alles, Tom, mich nervt dieses Thema. Das hat mir Christoph Negrito zum Beispiel gesagt. Der ist aktuell Nummer 10 in Deutschland. Ich kannte den bis vor 2 Jahren gar nicht. Ich habe den kennengelernt beim Challenger in Koblenz. Geiler Typ, mega Kampfschwein auf dem Court. Also einer, wenn du den siehst, dann sagst du, finde ich super, dem drücke ich die Daumen. Da geht dir das Herz auf als Tennisfan. Und dann habe ich den auch da mit diesen Zahlen konfrontiert und sag mal, und ist doch nicht so fair. Da sagst du, pass auf, Tom, das ist gar kein Thema hier. Ich denke nicht an Kohle. Ich lebe meinen Traum. Ich bin 31 Jahre alt. Und ich, also überspitzt gesagt, ich weiß gar nicht, was du jetzt hier von mir willst. Immer dieses Geld, Geld, Geld. Ja. Nur, ich war ganz überrascht, also ich habe mich ganz schlecht gefühlt in dem Moment auch. Ich habe gesagt, ja, ich habe gedacht, ich schieße ihm eine Flanke und er kann die reinnicken. Also war eine ganz, ganz interessante Perspektive, so möchte ich es mal sagen.
Ist ja auch die Perspektive, die ich als Sportler viel, also selbst als Amateursportler in verschiedenen Sportarten einfach auch schön finde. Also, dass jemand noch etwas mit Herz macht. Und das ist ja auch das, was wir alle lieben. Also, und selbst das gibt's ja aber auch im Millionenbereich. Also ich glaube, ein Thomas Müller, der hat auch in der Kabine nochmal eine Träne verdrückt, als er jetzt den FC Bayern dann das letzte Mal in der Allianz Arena repräsentiert hat. Er spielt jetzt gerade noch in Amerika, aber
hat
ich denke...
in Amerika?
Nee, er spielt ja aktuell da die Club-WM. Ach, und er spielt ja noch für den FC Bayern. Aber was ich damit eher sagen will, diese Spieler, die sucht man ja auch. Also die mit Herz und Passion und sagen, das ist mein Traum, ist es mir egal, ob ich jetzt hier nicht reich damit werde, sondern ich spiele einfach Tennis, weil ich es liebe. Und das ist ja auch etwas, was, dann siehst du ja auch diese Kampfschweine, wie du sie gerade schön bezeichnet hast, die ihr Herz auf den Platz lassen. Ja. Das ist im Profibereich durchaus auch so, aber natürlich verliert das auch irgendwo dann mal die Profi-Welt. So. Und ich finde es halt immer wieder auch schön, du hast gerade den Fußball nochmal erwähnt mit 5., 6. Liga. Man kann ja auch in die Kreisliga gehen und da sieht man auch Spieler, die gehen zweimal die Woche trainieren, stehen am Sonntag am Platz, spielen um 12 Uhr selber und um 15 Uhr stehen sie noch am Würstchenstand, damit sie der ersten Mannschaft irgendwie ein paar Zuschauer bescheren. Und das ist auch einfach ein Herz für einen Sport. Also ich immer, wenn wir jetzt diesen Fußball-Tennis-Vergleich einfach mal drin bleiben. Also ich glaube, dass es, das dürfen wir einfach nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, dass solche Menschen auch gibt, die diesen Sport dann ja vielleicht auch mal als Trainer repräsentieren, vielleicht auch mal später als Repräsentant des Sportes für den Verband etc.
Ne? Also kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen, was du sagst, Pascal. Um das Ganze so ein bisschen abzurunden hier, möchte ich mal ein Wort ins Spiel bringen, was ich zugegebenermaßen neu gelernt habe in den letzten 2 Tagen, und zwar Debenture-Sitzplatz. So, jetzt muss man erstmal sich da vor Augen führen, was ist denn das eigentlich? Bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch erkläre. Ich habe es so verstanden, dass Wimbledon knapp 2.500 Dauerkarten für 5 Jahre verkauft hat zu einem Preis X, wir nennen den gleich, und die sind im Wert gestiegen auf einen Wert Y. Mhm. Also das ist Kommerzialisierung im Quadrat des Sports. Weil, wenn du mir die Summe gleich nennst, dann komme ich im Durchschnitt mit dem dicken Daumen auf knapp 2000 Pfund pro Tag pro Ticket.
Mhm.
So, wir wissen beide auch, dass ein VIP-Ticket beim Fußball meinetwegen 300, 400, 500 Euro kostet, je nachdem, zu welchem Verein man geht. Oder wenn ich, keine Ahnung, Roten Baum mir ein VIP-Ticket kaufen würde, zahle ich, glaube ich, auch 400, 500 Euro oder so, je nachdem, ob es Finaltag oder erster Tag ist. So, jetzt reden wir hier über Faktor 5 und auch Tennis den ganzen Tag, darf man auch nicht vergessen. Man kriegt 12 Stunden eine Gegenleistung, nicht 90 Minuten plus Halbzeit. Aber vielleicht von deiner Seite auch nochmal vielleicht ein paar kritische Worte und ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Devinger Sitzplatz in Wimbledon.
Okay, Devinger hat auf jeden Fall, ich will es jetzt erstmal anschließen daran, einen Anfangsbuchstaben, den viele Hörer ja gleich hören, nämlich das D, und das ist die Dauerkarte, würde ich das jetzt erstmal laut umschreiben. Das ist erstmal ganz wichtig. 116.000 Pfund für 5 Jahre heißt, ich habe dann 10 Wochen Plätze in Wimbledon. Ist ein wahnsinniger Preis. Du hast es gerade eben runtergebrochen auf knapp 2.000 etwas Pfund. Muss man sich dann wirklich gönnen. Man muss dazu sagen, das sind die einzigen Tickets, die weiterverkauft werden dürfen offiziell. Also natürlich gibt es einen Schwarzmarkt um Wimbledon rum, da müssen wir jetzt gar nicht drum herum reden, aber die dürfen offiziell weiterverkauft werden, dass ich halt, wenn ich die Karten kaufe, weiß ich nicht, ob ich im Jahr 4 Jahre dahin kann oder möchte. Nichtsdestotrotz, je nach Devinger, die haben halt auch Zugang zu bestimmten Hospitality-Bereiche etc. Und ich würde dann halt einfach mal ins Verhältnis denken, ist das es wert? Und wenn man, ich habe damals, als ich mir Karten für die US Open gekauft habe, Karten über Ticketmaster gekauft. Und in den USA ist das Besondere nochmal, dass es da dynamisches Pricing gibt. Also es bedeutet, der Preis steigt mit der Nachfrage, fällt mit der Nachfrage, Angebot, Nachfrage etc. Ganz klassische kapitalistische Schule. Kennen auch vielleicht viele aus Zeiten von Taylor Swift, als die Preise extrem explodiert sind in den USA für die Tickets. Und damals ist mir im Kopf geblieben für den Tag, als ich dort war. Ich habe damals Zverev gegen Sinner gesehen und wir hatten schöne Tickets für $60. Wir hätten aber auch VIP-Karten für $5.600 haben können. Und das muss man halt immer dann in Relation stellen, ist das es halt wert. Und ich finde 2000 Pfund, ich kürze es jetzt mal kurz ab, sind ja auch in etwa so 2500 Euro für Wimbledon, einen ganzen Tag mit Hospitality. Im Zweifel kann ich da mit einer ganzen Familie hin. Könnte schon sich lohnen. Könnte sich auch daher lohnen, dass ja Wimbledon ein sehr exponiertes Netzwerk um sich aufgebaut hat. Also wenn man dann halt sieht, was da für Sponsoren auf dem Tableau sind, auch wenn es nur 17 sind, zum Vergleich, die Australian Open haben 36 Sponsoren. Also das ist die höchste Nummer an Sponsoren eines Grand Slams. Kann man natürlich darüber streiten, ob das nicht auch interessant sein kann für weitere Firmen, darüber Kontakt in den Hospitality-Bereichen zu bauen etc. Also man darf es nie unterschätzen. Und natürlich, es kann für Firmen ja auch durchaus interessant sein, die in London ansässig sind, solche Devingers zu besitzen, um letztendlich halt Leute auch nach London zu locken, Geschäfte abzuschließen etc. 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 Also der Grund dahinter ist okay, steht natürlich super in der Kritik, weil es mal eben 2500 Karten wegnimmt aus dem Center Court, somit dann halt natürlich da auch wieder Angebot und Nachfrage die Preise treiben könnten bei entsprechenden Spielen, gerade im Schwarzmarktbereich. Und es ist halt schwer, an diese Karten zu kommen.
Ist halt auch einfach, es unterstützt Glück. Aber genau das, was du ja in deinem LinkedIn-Posting auch wieder von dir gegeben hast. Und zwar Opportunitätskosten, also Wimbledon, den entgeht ja der gestiegene Aktienkurs im Prinzip. Also sind sie, wie soll man das erklären, mit einem viel zu niedrigen Preis reingegangen, weil ich habe jetzt gelernt, was haben die gekostet? 70.000 ursprünglich oder 80.000?
80.000.
Und die sind innerhalb kürzester Zeit auf 116.000 gestiegen.
Also, innerhalb von 5 Jahren, muss man dazu sehen. Also es ist, also die Verkaufsphasen sind ja alle 5 Jahre. Und die sind innerhalb von 5 Jahren um 31% gestiegen. Also von daher sind die 31% gar nicht so hoch, wenn man das wirklich sieht, weil sie müssen es ja hochziehen. Und man darf nicht vergessen, was passiert mit dem Geld. Also das Geld wird halt in den Ausbau des Turniers gesteckt. Das bedeutet halt, als der Center Court überdacht worden ist, genauso wie der Court Number One, ist das aus diesen Damager-Verkäufen gekommen. Und wir werden sicherlich auch noch darüber sprechen. Wimbledon plant nämlich das nächste Projekt mit dem Wimbledon Park, der direkt gegenüber liegt. Führt auch zwar zu Kritik, gerade bei den Anwohnern, die sowieso ein schweres Thema sind. Ich glaube, da haben wir ja auch im Vorgespräch mal drüber gesprochen, dass es ja echt eine schwierige Nummer ist. Wer das halt vielleicht sieht, in Paris oder in New York wird halt auch eine Night Session angeboten. Das heißt, wir sind damals bei Zverev gegen Sinner um 3 Uhr nachts aus dem Stadion gekommen, weil die beiden lieber 5 Sätze spielen wollten als 3. Ist aber auch okay, ist das Spiel. Nichtsdestotrotz, in Wimbledon ist um 23 Uhr Schluss, ist Feierabend. Das hat jetzt leider dann Zverev erleben müssen in der ersten Runde, wie ärgerlich es ist, wenn man Spiele am nächsten Tag weiterführen muss. Und nichtsdestotrotz, dieses Wimbledon-Park-Projekt wird jetzt auch aus den Damager-Verkäufen gemacht. Es werden weitere Plätze gebaut. Das heißt, dass die Qualifikation jetzt demnächst in der Umgebung des Center Courts stattfindet, dass mehr Trainingsmöglichkeiten vorhanden ist. Das ist ja auch etwas, was Spieler da immer kritisieren, weil sie sich da um die Trainingsplätze in unmittelbarer Umgebung streiten. Und es soll dann halt natürlich auch der Öffentlichkeit mehr zugänglich gemacht werden, weil vorher war das ein Golfplatz, der natürlich nur dem Golfclub in Wimbledon ja zustand. Jetzt soll das ein Riesenpark werden für die ganze Bevölkerung, was natürlich dann auch toll ist für das Viertel Wimbledon an sich. Also von daher, Wimbledon investiert schon auch in seine Umgebung, investiert in sich selbst und macht das halt über diese Verkäufe. Und da muss man halt immer auch abwägen. Ist es gut, ist es schlecht? Aber es führt natürlich zu einer guten Exklusivität. Es führt zu viel schneller Nachfrage in kontrollierten Abständen. Das ist spannend. Also ich finde es schon gut. Also und die Preissteigerung finde ich gerechtfertigt.
Ja, ist halt eine intelligente Form der Finanzierung, besser als zu Hasper zu gehen oder zu Barclays, besser gesagt.
Kostengünstig vor allen Dingen. Es ist ja extrem kostengünstig, weil ich keinen Zins bezahlen muss. Ich muss halt nur diese Plätze anbieten und ich kürze mein Produkt ein bisschen ein. Aber irgendwann wird wahrscheinlich auch diese Zahl nach unten geschraubt werden und dann werden andere Hospitality-Pakete gebaut werden. Nichtsdestotrotz, man kann es ganz gut sehen, der Hospitality-Anbieter dahinter, ich muss den jetzt nicht namentlich erwähnen, weil ich den auch nicht aussprechen kann wahrscheinlich, ist auch in Ascot aktiv etc., also der weiß schon sehr genau, was er da tut und weiß auch, wen er da reinlässt. Also es ist, glaube ich, schon sehr entscheidend.
Prima. Pascal, ich würde mich jetzt langsam auf den Landeanflug begeben für diese Folge, weil wir haben ja gleich noch ganz Großes vor. Obwohl du, mein Lieber, also erstmal vielen Dank für die geilen Insights, für die Zahlen, Daten, Fakten. Ich liebe das, wenn einer da so die Zahlen wie ein Feuerwerk raushauen kann und das alles auch noch valide ist. Also Hut ab, danke dafür. Da bin ich mir auch sicher, dass viele Hörer da großes Interesse haben an diesen Zahlen und Hintergründen. Obwohl du 1989 geboren wurdest, im Jahr des 3. Wimbledon-Siegs vom Roten Baron, werde ich dich gleich dann in einer weiteren Sonderfolge befragen zu Queens 85 und Wimbledon 85. So viel dazu. Erstmal, um das Ganze hier abzurunden, habe ich vergessen, eine Frage zu stellen. Oder möchtest du jetzt noch etwas loswerden? Es kann ja sein, dass du sagst, warum hat er denn mich das oder jenes nicht gefragt?
Also du hast sehr viel gefragt. Ich würde aber noch einen Aspekt ranbringen. Wimbledon ist, obwohl es sehr traditionell ist, auch eins der modernsten Turniere. Und da nehme ich jetzt mal bewusst alle Turniere packe ich mal ein. Das hast du vielleicht auch in meinem LinkedIn-Post gesehen. Wimbledon hat es geschafft, die Trainingsinhalte auf Social Media so relevant zu machen, dass es über 5 Millionen Views bei Videos gab, als Sabalenka und Djokovic zusammen trainiert haben. Ein einfaches Training, 5 Millionen Views auf TikTok, das ist schon echt fantastisch. Also es geht jetzt nicht um Highlight-Szenen, sondern es geht einfach darum, zwei große Tennisspieler spielen gerade miteinander Tennis und trainieren und bereiten sich auf ein großes Turnier vor. Und da ist auch Strategie hinter. Also Wimbledon hat jetzt gerade den ersten E-Wimbledon-Champion gekürt, hat das groß auf Twitch gestreamt. Das heißt, sie haben extrem dem im Blick, ihr traditionelles Bild auch in die sozialen Kanäle zu bringen.
Moment, wie erkläre ich meinen grauhaarigen Mannschaftskameraden, was ein E-Wimbledon-Champion ist? Ich habe morgen ein Punktspiel. Was ist das?
Ein E-Wimbledon-Champion ist das. Das ist ja so wie zum Beispiel im Fußball. FIFA kennst du vielleicht, auf der PlayStation. Also, gibt's ja auch Tennisspiele auf der PlayStation.
Ach, und
es gibt jetzt,
und da haben die
Turnier
gespielt?
Jetzt, da haben sie ein Turnier gespielt. Da gibt es Profis, die das auf der Konsole spielen und dort dann halt entsprechend einen E-Wimbledon-Champion erreicht haben. Und das ist oder ausgespielt haben. Und das ist halt das Interessante dahinter, dass man damit natürlich auch Zielgruppen erreicht, die im jungen Alter sind. Weil man dann sitzen sie vor Twitch, spielen dieses Spiel und sagen sich vielleicht irgendwann, hey, ich will jetzt aber auch mal den Schläger selber in die Hand nehmen.
Okay.
Es gibt noch einen riesigen Batzen an weiteren Infos dazu, wie das alles zusammenläuft. Ich glaube aber, es ist auch sehr entscheidend, dass IBM als Sponsor dort aktiv ist, schon seit den 1990er Jahren. Das heißt, IBM hat Big Data gemacht, hat bei Wimbledon über 25 Millionen Datenpunkte bisher schon gesammelt. Ui. Das ist eine Riesenhausnummer. Und ich glaube, jedem ist es bekannt, und das möchte ich einfach auch nochmal jedem Tennis-Nerd ans Herz legen, sobald angezeigt wird, wie stark der Aufschlag war, da steckt Wimbledon hinter, steckt IBM hinter. Die haben es mit als erstes integriert, implementiert in Wimbledon. Und gerade in diesem Jahr ist es ja eine große Nummer gewesen, weil ja Giovanni Pericard hat ja mit 246 km/h den Rekord in Wimbledon aufgestellt. Das muss man sich mal vorstellen. Also der macht einen Aufschlag so schnell, wie teilweise jemand auf der Autobahn rasen will. Das ist unfassbar. Aber Wimbledon ist sehr technisch, sehr bedacht darauf, und ich glaube, sie wissen ganz genau, und das ist jetzt auch mein Schlusswort dazu, gerade durch die ganzen Daten, weshalb sie diese Opportunitätskosten haben, um den Bogen mal zum Anfang zu schlagen. Und das finde ich auch extrem wichtig, nochmal zu unterstellen. Und wer sich ein bisschen mehr mit dieser ganzen Social-Media-Strategie auseinandersetzen will, mein ehemaliger Kollege Henning Eberhardt hat das für OMR zusammengefasst. Einfach mal Wimbledon OMR bei Google eingeben, kann man sich einen super Text dazu aus dem letzten Jahr lesen, was Wimbledon da alles gemacht hat mit Roblox, und also könnt jetzt noch Name-Dropping machen. Also von daher, Wimbledon weiß sehr genau, was sie da tun.
Wunderbar. Vielen Dank. Ich packe den Link dann in die Shownotes, wie man das halt so macht in der heutigen Zeit. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, Pascal. Bleib bitte dran. liebe Hörer, wenn euch langweilig ist, dann ratet gleich mit. Rate mal mit Rosenthal, rate mal mit Pascal. Da geht's gleich los. Da werden ein paar ganz spannende Fragen zu Queens 85 und Wimbledon 85 dann gestellt. Die beiden Turniere, die Boris Becker damals mit 17 Jahren gewonnen hat. Nochmal vielen Dank an Pascal. You cannot be serious! Hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofsess, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Söcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen.